Wir schauen heute auf die Flut im Ahrtal. Außerdem geht es ums Livestreaming und Joachim war Igeljagen.
Und zwar ganz früh morgens.
Genau.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemeinen. Heute mit meinem Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
André Pritzebel.
Moin.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, als erstes schauen wir auf ein Thema, das jährt sich jetzt zum 5. Mal und ja, war die mit Abstand größte Naturkatastrophe, die es so in den letzten Jahrzehnten gab, wahrscheinlich überhaupt. Es geht um die
zumindest Flut. Zumindest in Deutschland,
natürlich. Genau. Es geht um die Flutkatastrophe im Ahrtal. Das war auf vom 14. auf den 15. Juli und damals sind 135 Menschen dort gestorben, über 180 Todesopfer in ganz Deutschland hat es gegeben. Es sind über 100 Brücken zerstört worden, über 17.000 Menschen sind obdachlos geworden. Es gab weder Strom noch Trinkwasser für über 160 Millionen Leute und 40 Milliarden Euro Schaden hat das Ganze verursacht. Mal ganz abgesehen von dem ganzen Politischen, was danach noch kam. Die Frage, hätte man das irgendwie noch verhindern können, zumindest die vielen Toten. Was auf jeden Fall damals passiert ist nach der Flut, war, dass es eine riesige Welle an Unterstützung gab und dass Rettungskräfte und Helfer aus ganz Deutschland dorthin gekommen sind, vor allen Dingen natürlich aus Nordrhein-Westfalen und natürlich auch aus Herten. Da war das Technische Hilfswerk unter anderem vor Ort. Und André, du hast dich jetzt mit den Leuten getroffen und mal nachgefragt, wie war das denn damals?
Genau. Ich muss dich am Anfang vielleicht leicht korrigieren. Das Ganze ist ja so ein bisschen in die Geschichte als die Ahrtalflut eingegangen. Klar, das Ahrtal war damals extrem betroffen. Aber eben auch andere Regionen, beispielsweise auch hier im Ruhrgebiet. Ich weiß, in Hagen sind die Flüsse übergelaufen. Ja. Essen, Remscheid und so weiter und so fort. Also hier war auch eine ganze Menge betroffen. Und die Herthener Helfer, ich habe mit dreien gesprochen, die seinerzeit im Einsatz waren. Die sind wohl noch am 14. Juli, wir erinnern uns, ne, damals hat Sturmtief Bernd unheimlich Regenmassen hier in die Region gebracht und die Flüsse sind peu à peu gestiegen. Die waren wohl dann noch am Abend des 14. Juli schon zu ihrem ersten Einsatz, seinerzeit im Remscheid an einer Kläranlage. Die war wohl so vollgelaufen, dass sie drohte überzulaufen und man kann sich vorstellen, wenn dann die ganzen Fäkalien da in die Umwelt gelangen, das ist nur wirklich nicht schön.
Grundwasser zurück letzten Endes, ne?
Das ja, war sicherlich. Ja die Gefahr. Na klar, auf jeden Fall. Und die waren dann da im Nachteinsatz, haben wohl mit ihren technischen Möglichkeiten da Wasser rausgepumpt, als dass die dass das Pumpwerk nicht überläuft und haben Barrieren erhöht. Damals war laut deren Aussage wohl alles noch sehr chaotisch, klar. Das ist dann relativ schnell gekommen, herrschte wohl noch sehr viel Verwirrung. Keiner hatte noch so wirklich den Überblick und jeder hat im Grunde genommen wohl da angepackt, wo Hilfe notwendig war.
Da sind ja auch viele Leute einfach so hingefahren dann am nächsten Tag.
Ja.
So nach dem Motto, hier bin ich, was kann ich tun?
Wobei ich glaube, die ganze Geschichte, die kam dann ein bisschen später, so im Laufe der Zeit, als es dann absehbar war.
Ein und zwei Tage später, also nicht direkt.
Genau. Ja, und die Herthener THW-Helfer waren dann wohl erstmal dann noch in Hilden, in Essen im Einsatz an den Folgetagen. Ne? Also wie Sie gesagt haben, haben sie da Tiefgaragen leer gepumpt. Soweit haben da wohl auch von einem sehr, sehr bedrückenden Erlebnis soweit erzählt, was zum Glück dann noch ein gutes Ende hatte. Und zwar war das wohl in Hilden eine vierstöckige Tiefgarage unter einem großen Wohnkomplex. Und da wurde wohl den Helfern erzählt, dass einige Leute wohl noch versucht hatten, ihre Autos da rauszuholen, als das Wasser stieg. Und es war natürlich die Befürchtung, dass da irgendwo noch Leichen sind. Mhm. Ne? Das heißt wohl, einer von den THW-Helfern sagte, dass die wohl mit einem recht jungen Trupp da vor Ort waren und die drei Ältesten erstmal gesagt haben, ihr bleibt jetzt hier und wir machen erstmal die Begehung und schauen dahin. Und er sagte mir dann halt auch, ja, das war dann schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man zu den Autos kam, die Türen öffnete und halt damit rechnen musste, eventuell noch Leichen zu finden. Mhm. Haben zum Glück keine Leichen da gefunden und dann ging es im Grunde genommen eben, dass die vollgelaufenen Tiefgaragen da vom Wasser zu befreien. Und dann ist das THW Herten wohl erst rund eine Woche nach der Flutkatastrophe dann auch wirklich in die besonders betroffenen Regionen gefahren, also seinerzeit in die Eifel. Bad Münstereifel war unter anderem Einsatzort, ne, waren die Bilder ähnlich wie im Ahrtal, da ist auch der Fluss durchgejagt und hat kaum vorstellbare Schäden hinterlassen. Und sie erzählten auch, allein schon von der Anfahrt, da sind sie wohl über einen Hügel angefahren, so langsam ins Tal, ins Dorf rein und je tiefer sie ins Tal kamen, desto größer wurde die Zerstörung und da wurde es dann wohl im Auto wirklich ganz still, kaum einer hat nochmal ein Wort gesprochen und die sagten, als sie dann an ihrem Stützpunkt ankamen, mussten sie auch erstmal schlucken, weil die Bilder, die sie vorher schon im Fernsehen und so weiter gesehen haben, haben letztendlich, ne, wie das so häufig ist, dann einfach nicht die Realität in dem Maße wiedergespiegelt, wie sie sich dann dargestellt hat.
Ja, wie kannst du auch das Unvorstellbare in Bilder fassen?
Ne? Ja,
das
ist, natürlich.
Zumindest als Nachrichtenredaktion kann man das nicht unbedingt immer.
Natürlich, klar, du kannst einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber ne, dieses Gesamtmaß, wenn du dann da wahrscheinlich ankommst, ich war selber jetzt nicht vor Ort, aber ich kann schon ungefähr nachvollziehen, wie das dann da ausgesehen haben muss.
Und ich fand es auch, selbst ich war selber nicht vor Ort oder so, aber ich fand es alleine schon beeindruckend, wenn du ja gesehen hast, wie viel Hilfe da halt hinfährt auch und wie viele Leute sich da einsetzen. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals noch im Videoteam und war mit dem Kollegen Christian Pozorski in Duisburg im Landesumweltamt. Da gab es eine PK ein paar Tage später dazu. Und auf der Rückfahrt, da kam uns dann so eine komplette Kolonne vom THW entgegen. Das waren bestimmt 30, 40 Fahrzeuge oder so mit Blaulicht. Das war ein seltsames Gefühl, als man da so auf der Autobahn dann dran vorbeigefahren ist und die auf der Gegenspur da kamen und man wusste, wohin die fahren, warum die da hinfahren. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht ganz klar, wie viele sind überhaupt jetzt davon betroffen. Also wie viele Tote gibt es überhaupt? Wo braucht man noch Hilfe und so weiter? Ja, das war so, selbst von außen betrachtet, irgendwie schon sehr mulmig alles. Da kann ich mir vorstellen, wenn man dann vor Ort ist, ist es ja, umso mehr noch.
Ja klar, ja vor allem das unfassbare Ausmaß der Zerstörung. Ne?
Ja.
Also einer der Helfer sprach auch von dieser so einer unglaublichen Willkür des Wassers. Hm. Weil er sagte, teilweise waren einige Häuser vollkommen zerstört. Das Haus daneben, dem hat man dann wohl kaum angesehen, dass da was war. Klar, kann auch komplett unterspült sein, Statik. Nicht mehr gegeben, muss auch abgerissen werden, ne? Und wohl teilweise an einer Straße, die eine Straßenseite sah fast unberührt aus, die andere Schutt und Asche.
Da ich hatte ja an den Erdboden Bildern gleich vor allem die Kraft des Wassers beeindruckt, weil ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren jedes Jahr mit dem Kanu unterwegs, über Wochen, immer auf Flüssen und kenne was von der Kraft des Wassers. Ne? Die ist wirklich, wirklich brachial und man glaubt das ja nicht, weil so ein Fluss, wenn gerade nichts ist, dann sieht er ja lieblich aus und freundlich und dümpelt so vor sich hin. Und es muss nur etliche Tage regnen oder in so einer Tallage dann eben einmal sehr, sehr heftig regnen, weil dann fließt ja alles eben die Hänge runter und in den einen Fluss rein und der steigt dann so rapide und der kann alles zermalmen, das gibt's gar nicht. Also Wasser muss man wirklich Respekt vor haben.
Auf jeden Fall.
Und ich habe auch immer mal wieder Berichte verfolgt, der Wiederaufbau. Ich habe immer nur gehofft, die Leute bauen nicht einfach an derselben Stelle wieder auf.
Ja.
Nur ist das manchmal eine Eigentumsfrage und wo kriege ich Land her für mein Häuschen und wer bezahlt mir das und so. Aber direkt am Fluss zu bauen ist natürlich so eine Sache.
Ja, klar. Ja. Auf der einen Seite ist es natürlich so ungefähr die Traumlage. Ne? Ja. Schön am Fluss, vielleicht noch mit einem kleinen Steg zum Fluss.
Kann 10 Jahre lang die Traumlage sein und dann passiert das 11. Jahr.
Ja, absolut. Na klar. Das ist dann nun mal leider so. Also die Helfer sagten auch, der Einsatz war beispiellos. Die waren alle zum Teil 20 Jahre schon beim THW. Und klar.
Ich will das jetzt nicht verharmlosen. Ich musste einmal nachts mein Zelt abbrechen oder wir mit ein paar Freunden, weil der Fluss anstieg wegen Regen. Mhm. Wir haben das im Trockenen aufgebaut auf einer Insel und das Wasser war irgendwie 3 Meter weit weg. Ja, und dann nachts um 3 auf einmal hat man einen nassen Schlafsack und das Wasser steigt und steigt. Ja, und alles zusammenpacken und weg.
Ja, na klar. Da bleibt nichts anderes als flüchten.
Ja.
Na klar.
Ja, ich meine, im Ahrtal war ja auch noch das Problem, dass es wohl auch ja irgendwelche, ich sag mal, Deichanlagen oder sowas ähnliches nicht gab, obwohl es sie hätte geben müssen und so weiter. Da arbeiten sie ja Gott sei Dank dran.
Ja, man kann Regenrückhaltebecken machen.
Genau.
Und man kann viel machen, ist aber immer teuer. Ne? Also,
ja, und das war der Knackpunkt wahrscheinlich.
Ja.
Genau.
Wie das so immer ist.
Erdarbeiten sind teuer und Flüsse irgendwie regulieren, da muss man viel, viel bauen.
Ja.
Woran ich mich auch erinnern kann, dass natürlich auch die Helfer sich da teilweise richtig in Gefahr gebracht haben. Ja. Es gab ja ein so ein Video zum Beispiel von so einem Feuerwehrmann, der da entlang trieb, um im letzten Moment wirklich von anderen Leuten noch rausgezogen werden konnte, die sich selber dann noch in Lebensgefahr gebracht haben. Was haben denn die Härtner THW-Leute so erzählt? In was für Situationen sind die da geraten?
Nein, also die sagten, dadurch, dass sie ja dann erst irgendwie eine Woche, 8 Tage danach war es dann nicht mehr so gefährlich. Und ich hatte auch nachgefragt und alle sagten, der eigene Schutz steht dann erstmal an erster Stelle. Die mussten am
Was Anfang, haben die denn konkret gemacht? Brücken stabilisiert oder sowas?
Andere, also insgesamt waren unheimlich viele THW-Helfer im Einsatz, weil die sagten, erstmal sind natürlich die Verbände vor Ort gefragt und wenn die dann irgendwann einfach nicht mehr können, werden Verbände von immer weiter weg dann hergeholt. Deswegen Härten relativ weit weg, wurde erst relativ spät dazu geholt. Die mussten beispielsweise Baumstämme und Treibgut aus Natalsperre holen und so weiter und so fort.
Also einfach Arbeit.
Genau, Aufräumarbeiten ja. Letztendlich. Sprachen dann auch nochmal, das war wohl auch eine Erinnerung, die auch nochmal sehr bewegt haben, ihn. Ähnlich dieser Tiefgarage, wie ich da erzählt hatte, da waren wohl 15 oder 20 Autowracks halt einfach am Flussrand abgestellt worden, weil erstmal in der Anfangsphase keine andere Zeit blieb. Die waren wohl voller Geröll, Sedimente, Schutt, total deformiert, also kaum wohl als Autos zu erkennen. Ja, und die mussten hier halt mit schwerem Gerät auch aufbrechen und gucken, sind da noch Leichen drin.
Ja.
Soweit, ne? Haben da zum Glück auch keine Leichen gefunden, ne? Aber das sagten so, das war wohl schon eine sehr belastende Situation, weil so als Damoklesschwert hat immer über ihnen geschwebt, oh Gott, wenn wir da jetzt jemanden finden. Ne? Das gehört ja einfach nur mal nicht zum Alltag. THW bei den wirklichen Rettungskräften wie Feuerwehr ist das dann oft halt nochmal eine andere Geschichte.
Aber ist super, dass es jemand gibt, der diese Arbeit dann macht.
Ja, natürlich.
Das ist wirklich schwer, kostet Zeit und Nerven, wie du sagst.
Und ist alles beim THW ehrenamtlich ja, zum großen genau. Teil. Ne?
Das kann man gar nicht so hoch stecken, finde ich. Also das ist ja generell alle freiwilligen Helfer, sei es jetzt Freiwillige Feuerwehr oder THW oder in welchen Organisationen man auch immer drin ist, das ist wahnsinnig. Also da habe ich größten Respekt vor. Ja. Egal, ob die jetzt nur eine Straße absperren, weil zu viel Schnee liegt oder ob sie halt ja ins Katastrophengebiet fahren.
Ja, natürlich.
Wir machen es ja auch weltweit teilweise, ne? Also jetzt nicht die Härtner, aber das THW generell, dass die auch, ich glaube, Venezuela war zuletzt, meine ich irgendwie, mit Erdbeben und so weiter, wo die dann auch hin sind. Ja, das ist schon, habe ich, wie gesagt, größten Respekt vor, muss ich sagen. Ja,
absolut. Auch Ärzte ohne Grenzen beispielsweise. Ja.
Da gibt es viele, ne?
Ja.
Von der DLRG bis, ich weiß nicht, DLK.
Zum Glück, weil ich glaube, ohne diese ganzen ehrenamtlichen Helfer würde eine ganze Menge nicht funktionieren.
So ist es.
Wie es läuft.
Auch das hat uns ja diese Katastrophe gelehrt. Ich meine, das Katastrophenmanagement, gerade in den ersten Tagen seitens der Landesregierung, war ja auch sehr diskussionswürdig, nenne ich es jetzt mal. Und umso wichtiger ist es, dass du dann Leute vor Ort hast, die wissen, wie man es macht einfach. Und
ja,
die anpacken können und ja, die das Ganze wieder in ordentliche Bahnen lenken.
Ja.
Und damit kommen wir jetzt einmal zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auch auf der Website. Härtner-allgemeine.de ist die Adresse. Die HA-Plus-App, die findet ihr bei iOS und Android in den App-Stores. Und da haben wir nach wie vor das Angebot. Ihr könnt 6 Monate lang für nur 1 Euro testen und euch das Ganze mal angucken, was wir hier so machen, weil wir halt nicht nur einen Podcast machen, sondern natürlich aktuelle Berichterstattung aus unseren Städten mit Livestreamings, Bildergalerien. Wir sind live auf den Fußballplätzen unterwegs hier im Kreis, wenn die Saison auch wieder losgeht. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Des Weiteren läuft unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollen mit dem Verteilen von Prospekten und Zeitungen. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle Infos. Und wenn ihr auf exploreyourtalents.de geht, das ist unsere Adresse für alle offenen Stellen, die wir hier im Haus haben, vor allen Dingen im Werbemarkt, wo wir regelmäßig Telesales-Manager suchen, HR Payroll Specialists und andere Berufe. Wenn ihr die Bezeichnung damit was anfangen könnt, dann seid ihr vielleicht sogar schon direkt richtig. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt euch darüber auch direkt bei uns bewerben. Jetzt kommen wir mal zu einem leichten Thema. Livestreaming. Oh. Wobei, ganz so leicht ist es, glaube ich, nicht. Das
ja, ein schweres Thema.
Es geht um die Ratssitzungen in Herzen. Da ist ja schon seit einigen Jahren die Diskussion, soll das nicht auch live übertragen werden, damit Leute halt das auch sehen können, die es zeitlich nicht schaffen, die es aus anderen Gründen nicht dahin schaffen, live zuzugucken, vor Ort live zuzugucken. Und ja, jetzt wurde der Beschluss endlich gefasst, dass es kommen wird. Problem ist, wann? Joachim, du bist im Thema.
Jetzt hast du den schwarzen Peter zu mir geschoben. Ne? Ja, das ist ein never-ending story. Also vielleicht nochmal, was das Ganze soll. Transparenz und Bürgernähe, schreiben die da immer drüber. Ne? Transparenz heißt, man kann halt durchgucken, hingucken, mitgucken. Jetzt ist das aber so, guckt ihr öfter mal Phoenix, die Bundestagdebatten?
Ich gucke gar kein lineares Fernsehen mehr.
Sehr, sehr, sehr selten.
Ja, ich auch sehr, sehr selten, obwohl ich eigentlich politisch interessiert bin. Mhm. Ich fürchte nämlich, so ein Livestreaming aus Ratssitzungen wird so ähnlich. Es ist kein Quotenrenner. Ich meine, wir sitzen ja dauernd im Rat, was heißt dauernd? Wenn der Rat tagt, sind wir dabei, weil wir müssen ja berichten, was in Herten los ist. Und manche Entscheidungen im Rat sind ja nun mal wirklich wichtig. Aber ehrlich gesagt, so eine Ratssitzung, wenn die eine Stunde oder anderthalb dauert, davon sind manchmal nur 5 Minuten wichtig. Und den Rest der Zeit ist man mehr oder weniger gut unterhalten nur. Ich will das nicht schlecht reden, also prinzipiell ist das, finde ich, eine gute Sache, weil wer sich informieren will, kann sich dann informieren. Ich glaube nur, es wird nicht die Masse an.
Es ist kein Blockbuster, den du dann da sehen kannst. Ja. Aber Interesse kannst du da durchaus wecken. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit in Datteln. Die machen das ja seit der vorherigen Ratsperiode schon. Es war jetzt auch nie ein großer Zulauf, aber die hatten so bei jeder Ratssitzung immer so, ja, so an die 150 Zuschauer. Die natürlich auch teilweise dass die Aufzeichnung sich dann angeguckt haben im Nachhinein. Aber ich finde, das ist dann schon für eine Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern ist das schon wert irgendwie.
Ja, und vor allem, es sind wahrscheinlich 140 mehr als sonst sich den Spaß angetan
hätten. Ja, weil sonst könntest du ja auch argumentieren, wir brauchen keine Zuschauerbühne mehr, Tribüne mehr im Ratssaal, weil da eh nur immer 3 Leute sitzen. Ja, aber die Möglichkeit anbieten, das ist halt das Ding.
Ja. Ne? Und bei manchen Themen ist die ja tatsächlich voll.
Ja,
und
natürlich.
Wenn es wirklich dann mal um sowas geht, wie bauen wir da einen Supermarkt hin oder nicht an der Feldstraße, dann kommen alle, die daran interessiert sind, an diesem Thema, die kommen dann und dann ist die Tribüne pickepacke voll. Oder wenn es um die Rosa-Parks-Schule geht, solche großen Themen. Ne?
Ja. Und es ist ja einfach auch niedrigschwelliger, als wirklich der Weg dann ins Rathaus zu gehen, um sich da live anzugucken. Ne? Genau. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Ja. Und für Leute, die nicht gut zu Fuß sind zum Beispiel, ist es natürlich die einzige Möglichkeit dann wahrscheinlich.
Genau.
Jetzt mal zu dem Ablauf, wie es gerade läuft. Also es ist im Grunde seit Jahren, wie du schon sagtest, in der Debatte, ob und ob nicht. Im letzten, ziemlich genau vor einem Jahr, also so im März ungefähr letzten Jahres, gab es einen Antrag von Linken, nee, Familienpartei, die kann man ja verwechseln, weil war ja Personalunion, also von der Familienpartei, der Top-Fraktion und dem beigetreten ist noch die kleine FDP, die sagten, wir müssen das jetzt machen, lang genug geredet. Die Mehrheit sagte damals aber, ja, wir finden Bürgernähe und Transparenz auch ganz toll, aber erst nach der nächsten Wahl. Also so in Ruhe. Mhm. Und soll auch dann der neue Rat mit den Mitgliedern, die da sitzen, entscheiden, ob sie dann gefilmt werden wollen zum Beispiel. Ist ja auch so eine Frage. Nicht jeder fühlt sich so filmreif, wenn er da rumsitzt. Mhm. Ah, also man hört schon, das war eine schwere Geburt. Es wurde aber grundsätzlich gesagt, die Verwaltung soll mal, also die Stadtverwaltung soll mal so ein Konzept machen. 2026. Jetzt habe ich dann die Verwaltung mal gefragt nach ihrem Konzept und das ist so, die sind mit einem Schritt davor noch beschäftigt und kriegen den im Grunde nicht so easy abgewickelt. Der Schritt davor ist, die wollen erstmal die ganze Ratsarbeit digitalisieren und sie wollen zum Beispiel die ganzen Unterlagen, das ist so ein Telefonbuch dicker Stapel, also Telefonbuch einer Großstadt, dicker Stapel mit 60 Tagesordnungspunkten, jeder mit x Seiten DIN A4 vollgeschrieben, beidseitig.
Ein kompletter Aktenordner,
ja,
bis randvoll.
Das Zeug wird ja jedes Mal ausgedruckt und auf x Tische und in x Postfächer und wir in die Redaktion kriegen auch immer einen, obwohl ich schon gesagt habe, ich brauche den eigentlich nicht. Ich gucke das lieber online nach, weil dieser Papierstapel ist einfach enorm. Ja. So, und das wollen sie beseitigen, und eben nur noch digital die Ratsunterlagen verschicken. Es gab in der letzten Ratssitzung 5 Politiker, die eine eidesstattliche Erklärung vorlegen wollten, dass sie irgendwelche Tagesordnungspunkte nicht rechtzeitig online gekriegt haben. Mhm. Die Stadtverwaltung behauptet, sie hat es aber rechtzeitig losgeschickt. Da merkt man schon, oh, der Teufel steckt aber im Detail. Sprich, da kam etwas, wurde abgesandt, aber ist bei einigen, nicht bei allen, nicht rechtzeitig angekommen. So, jetzt macht euch da mal einen Reim drauf, woran das liegt. Das ist ganz schön schwierig.
Spam-Filter, ne? Kann ja, alles Mögliche eben, sein.
Kann alles ja. Mögliche sein. Jetzt sagt die Stadtverwaltung, wir wollen jetzt erstmal den Kram regeln, bevor wir an die Technik des Livestreaming gehen. Also meine Prognose ist, das wird in diesem Jahr nichts mehr. Das wird vielleicht im nächsten Jahr was. Und ich glaube, dass es hier und da noch haken wird, bevor das wirklich dann für uns alle live zu sehen ist. Also frühestens nächstes Jahr.
Und so wie ich das ja verstanden habe, müssen die sich überhaupt erstmal überlegen, wie macht man das überhaupt?
Ja, genau.
Also jetzt prinzipiell erstmal so nach dem Motto, ich muss mir den Begriff Livestreaming erstmal nachgucken im Lexikon, ein bisschen übertrieben jetzt natürlich, aber es geht schon in diese Richtung so ein bisschen. Ne?
Genau, und was mache ich mit einzelnen Leuten, die vielleicht nicht erkennbar sein wollen? Kann ich die dann wegpixeln oder was mache ich dann in so Situationen?
Genau, und zumal, es kommt ja dazu, nach der nächsten Wahl sieht der Rat ja wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Heißt, da müssen wieder alle gefragt werden, wollt ihr denn, wollt ihr nicht?
Ja, das ist eine Frage, wie ich das, in welche Form ich das jetzt gieße. Ne?
Na klar.
Also verpflichten kann man, glaube ich, keinen, dass er da mitmachen muss.
Nein.
Aber das wird eine Sache, das wird auch eine Sache der Parteien sein. Irgendwann,
denke ich auch.
Irgendwann wird es wahrscheinlich wirklich zu altbacken und unmodern wirken, wenn man sagt, ich möchte nicht im Internet erscheinen.
Ja.
Und ob eine Partei dann jemanden aufstellt zur Wahl, der so drauf ist, wage ich dann irgendwann zu bezweifeln.
Ja, klar.
Zumal du musst ja online präsent sein heutzutage, wenn du wahrgenommen werden willst. Und warum dann nicht auch in so einer Sitzung? Ich meine, wir haben darüber ja schon mal letztes Jahr irgendwann diskutiert, in einer der ersten Folgen. Da habe ich ja auch schon gesagt, so ein Politiker muss sich halt auch irgendwie messen lassen an dem, was er sagt. Und wenn jemand jetzt Befürchtungen hat, oh, dann ist ja nachprüfbar, was ich da gesagt habe.
Ja,
aber es ist eine öffentliche Sitzung mit Leuten in öffentlichen Ämtern. Da sollte man das von vornherein immer eigentlich tun. Und wenn man dann Bockmist erzählt, ja, dann muss man damit rechnen, dass das für ewig oder zumindest für die Dauer der Ratsperiode, wie auch immer, im Internet Wort für Wort nochmal nachvollziehbar ist.
Bis jetzt ist das so, wenn einer Bockmist erzählt, normalerweise steht das nächsten Tag in der Zeitung. Die liest aber nicht jeder. Jetzt kriegen das dann noch mehr Leute zu sehen und man kann das vielleicht auch mit einem Link weiterverteilen. Guck dir mal den so und so an, wie er da rumstammelt. Da hat natürlich keiner Lust drauf, weil die Verbreitung dann noch schneller und noch weiter ginge. Aber bitte, das ist genauso, wie du sagst, man ist da in einem öffentlichen Amt, in einer öffentlichen Sitzung und Öffentlichkeit heißt heutzutage eigentlich online.
Ja, natürlich, das ist ein Teil der Öffentlichkeit mittlerweile, das ist nun mal so.
Aber was diese 5 eidesstattlichen Versicherungen da angeht, ne, man sieht daran, dass es wirklich auch behördlich exakt gesetzestreu, satzungskonform und so laufen muss. Ne? Ansonsten kriegen die Schwierigkeiten.
Ja,
weil
klar.
Wenn ich politisch etwas gegen ein bestimmtes Thema habe und einen Formfehler finde, den die Verwaltung begangen hat, zum Beispiel indem sie irgendeine Frist nicht eingehalten hat oder indem sie mich unverpixelt gezeigt hat, obwohl ich das gar nicht wollte, dann kann ich den Formfehler zum Thema machen, um ein Thema entweder von der Tagesordnung zu nehmen oder den Beschluss zu beanstanden oder irgendwie sowas. Von daher muss die Stadtverwaltung natürlich wirklich gucken, dass das, was sie macht, super funktioniert und rechtssicher ist.
Klar.
Und das macht es ein bisschen schwierig. Und technisch, ich glaube, die haben noch gar nicht richtig angefangen.
Nee, aber da könnte man eigentlich auch mal einfach in andere Städte gucken, die es schon länger machen. Ne? Ich meine,
Datteln
ist ein Beispiel, Haltern ist ein Beispiel. Ich glaube, Dorsten macht es mittlerweile auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber Haltern, Datteln auf jeden Fall und da könnte man doch einfach hier im Kreis mal sich bei den anderen Bürgermeistern umhören und fragen, hör mal, wie macht ihr das?
Ja.
Wie habt ihr das alles rechtlich abgesichert?
Das ist mit Sicherheit der Weg, den man gehen sollte.
Das hoffe ich.
Ja.
Ja, ich hatte auch schon so, ich gucke ja immer mal wieder gerne in die Kommentare rein, die so hinterlassen werden bei uns. Da kam dann auch ein Kommentar, ja, ist doch ganz einfach, einfach Handy aufstellen und fertig. Oder die Ratsmitglieder haben doch eh alle einen Laptop dabei, kann doch mal einer den Livestream anschmeißen. Mal abgesehen davon, dass ich als Techniker da Stehhaare kriege, das wäre natürlich ein super GAU, was Datenschutz und rechtliche Absicherung angeht. Also so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Aber
also mit anderen Worten, irgendwann wird es kommen. So viel können wir sagen, aber wir vermuten mal nächstes Jahr, ja, Ende nächsten Jahres irgendwie mal. So.
Als nächstes wird man sich dann wahrscheinlich auch über die Kosten noch streiten, weil das ist nicht wenig. Man kann natürlich jetzt sagen, man macht so wie Datteln zum Beispiel, die engagieren immer eine Veranstaltungsfirma, die kommen dann für diese 6-mal im Jahr dahin, bauen ihre Technik auf, haben 3 Leute dabei, die auch die Kamera führen und dann halt zum Beispiel auch darauf achten, dass immer nur die Ausschnitte des Saales zu sehen sind, die zu sehen sein sollen und keine Leute, die vielleicht irgendwie nicht zu sehen sein wollen. Und macht man es dann so oder kauft man Technik und wer bedient die dann und so weiter und so fort? Das sind natürlich alles so Fragen, die am Ende eine Kostenfrage sind. Und ich glaube, das wird dann nochmal eine dicke Diskussion werden, ob eine Stadt wie Herten, die ja nun finanziell nicht so super aufgestellt ist, dann da nochmal eine große Investition machen sollte oder nicht.
Ja, also man wäre klug, wenn man eine preiswerte Lösung nimmt, aber ich bin mir sicher, dass das Projekt nicht an den Kosten scheitern wird. Dafür haben die Parteien sich alle schon als, wir sind auch bürgernah, wie ich sagte, ne, und für Transparenz und so, da kann man jetzt nicht sagen, bürgernah ist uns zu teuer.
Nee, das nicht, aber man wird, glaube ich, das noch hinauszögern. Also ob jetzt bewusst vorsätzlich oder nicht, aber ich glaube, die Diskussion wird nochmal Verzögerung bringen.
Im Moment ist es eher wirklich eine Frage der Stadtverwaltung. Wenn die was vorschlägt, was umsetzbar ist und dafür wird sie brauchen, wird das wahrscheinlich durchkommen. Durch den Rat.
Jo, dann sind wir mal gespannt. Sagt ihr uns da draußen noch auch mal, was ihr davon haltet? Würdet ihr so Ratssitzungen mitverfolgen, live dann über YouTube oder welcher Plattform auch immer? Schreibt uns gerne mal. Bei Instagram und Facebook findet ihr uns. Ansonsten haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse.
Übrigens, man kann an der Stelle direkt unser Nachsitzen empfehlen.
Genau. Das ist auch, das ist ja quasi unser Nach-Live. Wir sind ja immer nach den Ratssitzungen live. Und sprechen dann mit 2 Ratsmitgliedern, teilweise auch Dezernenten, über das, was da gerade beschlossen worden ist. Und gehen dann nochmal so ein bisschen darauf ein, um das auch nochmal zu verdeutlichen, worum ging es da überhaupt, was waren die Knackpunkte etc.
Joachim? Und ich würde sagen, das ist unterhaltsamer als die Ratssitzung selber.
Definitiv.
Ja.
Also da entstehen manchmal schöne Dynamiken, muss man sagen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Gibt es auch nach wie vor als Aufzeichnung immer bei uns auf der Website. Also könnt ihr auch jetzt noch gucken, was letzte Mal los war, als wir da bei gefühlten 50 Grad im Europasaal saßen. Und das ist so unsere Beigabe zur Transparenz sozusagen und Bürgernähe. Das war euch da draußen das auch auf die Art und Weise mal ein bisschen näher bringen, weil Ratssitzungen sind halt trockene Materie. Das ist nun mal so. Und da muss man halt dann...
Und manchmal auch, wie soll ich sagen, gibt es Streit an Punkten, wo man denkt, worüber regen die sich jetzt auf? Also da ist es dann nicht trocken, aber wird dann manchmal auch ein bisschen absurd, wie das so ist, ne, wenn Leute sich streiten.
Naja. Eben, aber alles noch harmlos. Schaut euch mal in Mal um. Oh. Ja. Da ist es deutlich schlimmer. Da ist
die Stimmung richtig vergiftet. Ne?
Das ist Kindergarten mittlerweile,
muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist in Herten tatsächlich nicht ganz so. Also... Gibt zwar auch manchmal Giftpfeile, aber es ist deutlich kultivierter.
Das wollte ich sagen. Das ist mir auch das war das Erste, was mir so aufgefallen ist, als ich mich das erste Mal mit der Herthner Politik beschäftigt habe. So viel da gezetert wird, aber es läuft relativ professionell alles ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also an alle, die da beteiligt sind im Rat und drumherum, vorbildlich, ne? Weil andere Städte zeigen auch, wie es halt auch anders laufen kann und wo sich dann mal gar nichts bewegt oder nur sehr, sehr langsam über viele Jahre hinweg. Ja. Dann kommen wir jetzt einmal zu deiner Jagd, die du unternommen hast.
Das war sehr spaßig.
Jagd klingt aber auch sehr martialisch.
Du warst auf der Suche, sagen wir mal so, das trifft es eher. Es geht um Igel, es geht um Wiesen, es geht um den ZBH, den Zentralen Betriebshof. Du warst morgens in Allerheiligsfrühe, ich glaube kurz vor 6 war es, ne? Da warst du schon auf Schlägel und Eisen unterwegs.
Gott sei Dank nebenan von mir zu Hause, ne? Da musste ich nicht noch eine weite Anreise.
Immerhin.
Ja, in Kauf nehmen. Ja, also die machen inzwischen, also als Vorgeschichte, im letzten Jahr sind im Oktober von E.ON, auf dem Baugrundstück der Rosa-Parks-Schule und vom ZBH auf Schlegel und Eisen etliche Igel umgemäht und zerhäckselt worden. Hm. Jetzt ist das so, die gehen immer mit so einer Maschine, Mulchmäher, über die Wiese. Man muss sich vorstellen, so hüfthohes Gras und kleine Büsche und manchmal auch fast schulterhoch, also richtig so eine Wildwiese, die so ins Kraut geschossen ist.
Prädestiniert zum Verstecken für Tiere.
Genau. Und auch für kleine Müllansammlungen.
Das auch.
so eine verwilderte Wiese im Grunde, die wird ein- oder zweimal im Jahr nur gemäht. Und der ZBH hat 240.000 Quadratmeter solcher Wiesen zu mähen. Also muss er sehen, wie er das irgendwie effektiv hinkriegt. Ja, und nicht noch, bisher wollte man nicht mit kleinen Trupps durchs hohe Gras und nach Igeln suchen, die vielleicht zu retten sind, sondern ist einfach mit dem Mäher drüber gefahren. Hm. Spaziergänger haben dann tote Igel gefunden. Igel sind eine gefährdete Art, geschützt. Man darf sie nicht töten. Man darf auch nicht ihren Lebensraum kaputt machen. Das ist alles Bußgeld bewährt. Darauf achtet der Kreis Recklinghausen als untere Naturschutzbehörde. Mhm. Was die Anwohner gefunden und mit Handyfotos dokumentiert haben, waren eben getötete, verstümmelte Igel. Sehr unschön. Und jetzt hat die Stadt dann vom Kreis, von dieser Naturschutzbehörde als Auflage gekriegt, ihr müsst euch im nächsten Jahr um Schutz für die Igel kümmern. Die haben sich gegen ein Bußgeld entschieden, finde ich auch richtig, weil was soll die eine Behörde der anderen Bußgeld bezahlen?
Linke Tasche, rechte Tasche,
genau. Wichtiger ist, dass man was für die Igel tut. Eben. Fand ich gut, die Argumentation. Und man hat sich das beim ZBH total zu Herzen genommen, hat mich wirklich beeindruckt. Die haben zusammen mit den Stadtwerken über eine Anschaffung einer wirklich teuren Hightech-Drohne, ich weiß jetzt die Bezeichnung nicht mehr auswendig, nachgedacht und ausprobiert und geguckt. Und mit einer Wärmebildkamera ist diese Drohne jetzt immer im Einsatz, wenn der ZBH eine große Wiese mähen will, wo Igel sein könnten. Hm. Und das habe ich mir eben live vor Ort angeguckt. Und so früh am Morgen ging's los mit dieser Wärmebildkamera und den vier Mannequins, die da aufliefen, plus eben ich. So früh morgens ging's los, weil die brauchen für eine Wärmebildkamera einen Kontrast. Sprich einen kalten Boden, damit man den warmen Igel sieht. Mhm. Und man sieht, also auf diese Drohne, die ist dermaßen detailreich und dermaßen fit, das glaubt man nicht. Man sieht sogar einen Maulwurfshügel als wärmeren Fleck, als die Umgebung, weil da der Maulwurf vielleicht vor 10 Minuten war. Mhm. Also überall, wo ein bisschen Wärme hinterlassen ist, sieht man dunkle Flecken auf diesem Bildschirm dann, ne, vom Drohnenpiloten. Und der ist übrigens auch ein beeindruckender Typ, war vorher bei der Polizei Drohnenpilot, ist jetzt in der Drohneneinheit bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft noch ehrenamtlich und sagte, Drohnenfliegen ist für ihn, was sagt er, Beruf, Hobby und Leidenschaft.
Dann ist er der richtige Mann.
Der war in seinem Element mit den Igeln. Was ich zum Beispiel toll fand, also erstens, wir haben keine Igel gefunden. Ist ja auch mal gut, weil immerhin kann der ZBH dann ruhigen Gewissens da alles abmähen.
Mhm. Ist das Mähen denn dann unmittelbar danach passiert?
Ja, genau.
Das ist ja gut.
Also erst Igel suchen und 5 Minuten später kommt dieser Mulchmäher. Ja,
auch komisch, wenn es am nächsten Tag dann erst
geht. Ja, das wäre doof.
Aber manchmal ist bei Behörden ja solch eine Decke auch nicht ganz ausgeschlossen, sagen wir mal so.
Ich mache immer gerne, wollte ich sagen, und oft Behördenkritik an der Stelle finde ich nichts zu kritisieren. Die machen das wirklich mit Engagement, also machen das gerne und gut.
Super.
Und von daher auch diese Nummer, der erst wurde gesucht und der Trecker mit diesem Mähgerät kam eben 10 Minuten später und war auch 5 Minuten nach der Igelsuche aktiv. Mhm. Wie der übrigens arbeitet ist, der hat so ein Schneidwerk an der Seite und macht wirklich ratzekahl, der macht alles klein. Mhm. Und danach hat man wie einen sauberen englischen Rasen sozusagen, wo vorher so eine Strümpelwiese war. Ne? Mhm. Und gleichzeitig wird der Kram, der geschnitten wird, zerhäckselt und auf dem Grundstück belassen, was sogar für den Boden im Grunde gut ist, weil man gibt der Natur ja im Grunde dann die Nährstoffe wieder zurück. Mhm. Man möchte natürlich nicht irgendwelche Kleintiere platt machen.
Klar.
Es gibt Naturschützer, die finden das auch nicht gut für Insekten, wie da vorgegangen wird. Aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man irgendwie diese Pflege ja auch hinkriegen muss.
Was genau kritisieren die da? Dass die auch getötet werden oder dass der Lebensraum zerstört wird?
Genau, dass die Lebensräume da in Mitleidenschaft gezogen werden. Ist auch so. Ne? Also so ein Mulchmäher, der macht Tabula rasa. Und da werden natürlich, aber gut, es hat nicht jede Tierart ist besonders gefährdet und streng geschützt. Und man muss ein bisschen auch auf Effektivität achten, weil wir müssen uns eigentlich fragen, wie viel Naturschutz wollen wir bezahlen? Das ist ja alles nicht umsonst. Ne? Also der ZBH braucht ja für jede Wiese eine Viertelstunde länger, wenn sie vorher Igel suchen. Da sind auch dann 2 Mann mehr im Einsatz. Die Drohne hat auch 50.000 Euro gekostet. Nee, ich weiß nur fünfstellig. Ob 50 oder 40, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall war sie nicht umsonst.
Ist halt nicht so eine kleine, wie viele das in Urlaub mitnehmen, sondern schon ein professionelles Gerät.
Genau. Und da wir das ja am Ende bezahlen, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Kosten und am Ende noch mehr Steuern. Mhm. Irgendwo muss man eine Abwägung treffen. Ne? Ich finde die da jedenfalls gut getroffen. Mhm. Wir haben an dem Morgen ein Eichhörnchen, 3 Kaninchen, einen Maulwurfshügel gefunden. Mhm. Das war's. Keine Igel. Auf insgesamt 2 Wiesen. Und ich fand es irgendwie sehr süß, wie der Drohnenpilot jeweils einen Mann vom ZBH mit so einem Eimer durch die Botanik gejagt hat. Ne? Weiter links, weiter rechts, nee hier, nee vorne, nee du bist dran vorbei. Weil der hat den immer zu den einzelnen Wärmeflecken hin gelotst und dann hat der Mann teilweise mit meiner Unterstützung dann im Gras rumgewühlt, ob da irgendwas ist. Mhm. Und da ist einmal ein Kaninchen weggehoppelt, okay, war kein Igel. Und ein zweites Mal übrigens konnte man ein Kaninchen sehen, weil das war da nicht im Gebüsch oder so, sondern war von oben von der Drohne aus sichtbar. Mhm. Da hat der Drohnenpilot dann auf Optik geschaltet und nicht auf Wärmebild. Und da konnte man dem Hasen beim Sonnenbaden zusehen, wie er sich da ein bisschen bewegt, so live.
Ne? Und sich dachte, das ist ein komischer Vogel da oben.
Genau. Also unglaublich, was die Drohne kann. Übrigens wird die nicht nur für Igel eingesetzt, was ich auch sehr clever finde, sondern auch, gehört ja den Stadtwerken, sondern auch, wenn irgendwo in der Fernwärmeleitung ein Leck ist, unterirdisch, man weiß nicht genau wo, ja, dann schickt man die Drohne dahin, die macht einmal Infrarot an und dann sieht man die Wärmeverteilung genau und wo eben mehr Wärme ist, als da sein sollte, ups, könnte das Leck sein. Ne? Und man kann damit Baugebiete vermessen und was nicht alle. Also der Drohnenpilot ist eigentlich ein Vermessungsingenieur und war auch am Schwärmen von den technischen Möglichkeiten. Aber auch ihn freut es einfach nur, irgendwie einen Igel mal zu retten.
Na klar.
Einen hat er bis jetzt gerettet.
Das ist doch schon mal
was. Ja.
Ja, spannende Sache. Wir werden da garantiert auch nochmal vorbeigehen und dann euch das auch mal im Bewegtbild zeigen. Finde ich
jetzt gut, kann man das erstmal nur nachlesen und sich meine Fotos angucken.
Genau.
Video.
Aber auch das lohnt schon.
Ja natürlich. Ich habe das total gerne geschrieben, muss ich sagen. So wie ich jetzt davon erzähle.
Na klar.
Auch gerne. Natur finde ich immer ein spannendes und interessantes, lehrreiches Thema. Ich selber lerne ja immer.
Absolut.
Wenn ihr übrigens noch was über Igel wissen wollt, ich könnte jetzt einen Ausklapptext noch anfügen. Und
dann machen wir eine Spezialfolge
in der Sendung. Ne?
Genau.
Dann melden wir uns mal live von der Wiese mit Drohne.
Dann machen wir eine Live-Ausgabe 5 Uhr morgens, donnerstags.
Genau, für alle Frühaufsteher.
Genau. Und dann am besten im tiefsten Winter.
Übrigens, wenn du das Video machen willst, Stefan, dann musst du auch um 5 Uhr aufstehen.
Ich weiß, ich Nachteule werde begeistert sein. Naja, aber ich glaube, wenn man erstmal vor Ort ist, dann ist das wieder was anderes.
Total.
Ja, also bleibt dran, HA+ ist das Stichwort. Und dann kommen wir jetzt einmal zum Wochenende. Da ist natürlich auch wieder einiges los und wir haben so die Top 3, 4 Termine mal zusammengestellt. Freitag geht's los, 15 bis 18 Uhr. Das Café in der Rotunde im Glashaus, da gibt's die Sommeredition in der Reihe Summer in the City. Und da gibt es verschiedenste Angebote zum Thema Begegnung, Kultur, eine entspannte Atmosphäre und vor allen Dingen einen freien Eintritt. Und das Ganze wird abends dann um 20 Uhr mit einem Überraschungsfilm abgeschlossen, der dort gezeigt wird. Auch da Eintritt kostenlos. Was für ein Film gezeigt wird, ist wenn es ein Überraschungsfilm ist, man erfährt es dann, wenn man vor Ort ist. Also einfach mal hingehen und vielleicht ist ja was für euch dabei. Dann haben wir am Samstag eine schöne Veranstaltung am Stuckenbuscher Weg Nummer 1. Da feiert nämlich der Hundesportverein Cool Jumpers seinen 20. Geburtstag und zwar mit nicht nur Vorführungen, sondern auch einem Hunderennen. Das startet um 11 Uhr dort und ich habe sowas auch schon mal miterlebt als Reporter. Es ist knuffig. Also wenn dann diese kleinen Hündchen, sage ich jetzt mal, da auch mitmachen und so über die Wiese purzeln quasi. Das ist ein Bild für die Götter. Auf jeden Fall mal hingehen. Jeder, der irgendwie Hunde mag, wird da, glaube ich, auf seine Kosten kommen. Ab 8 Uhr kann man tatsächlich auch schon aufs Gelände und es geht auch noch spontan, seinen eigenen Hund da anzumelden. Also wenn ihr da mitmachen wollt mit eurem Tier, dann geht auch das. Am Sonntag haben wir noch Herten liest besonders und zwar an den Wassertürmen an der Westerholter Straße und da ist das Thema diesmal der Wall im Wasserturm. Das wird gelesen, es gibt noch Bastelangebote, Rallyes und Schatzsuchen, die auch dabei sind. Kostenlose Teilnahme, 11 bis 13 Uhr, wie gesagt, Westerholter Straße an den Wassertürmen. Und am Montag haben wir noch auf dem Marktplatz etwas Schönes und zwar von 17 bis 18 Uhr und von 20 bis 21 Uhr das Straßentheater Now Departing. Die spielen, nein, so heißt das Stück, was die spielen. Die Kompanie heißt The Movement of Humans und das ist eine Straßentheater-Performance mit Akrobatik, Humor und fantasievollen Geschichten, die in einem Zugabteil spielen. Mhm. Ich habe mir schon mal so ein Video angesehen davon. Das sah interessant aus und unterhaltsam auf jeden Fall. Könnt ihr einfach auf den Marktplatz kommen.
Am Montag?
Am Montag, genau. Mhm. Wir werden auch live dabei sein. Wir werden das natürlich nicht übertragen, weil das solltet ihr euch natürlich live vor Ort angucken, aber wir werden kurz vorher live gehen, euch schon mal so einen Überblick geben, wie es da aussieht, wer da so mitmacht und was sonst noch auf dem Programm steht und ja, könnte spannend werden. Also wenn das Wetter mitspielt, kommt auf jeden Fall mal rüber. Und damit haben wir es für heute.
Jo.
Ich danke euch beiden. Ich danke euch da draußen und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.